Kumbaya zur Pflege. Hier sind wir da für all die Menschen, die den Weg zur Pflege sahen. Wir teilen Geschichten, mal lustig, mal krass, und zeigen, yes, Pflege mehr als nur Arbeit, das ist erstmal Spaß. Ja, zur Pflege, für deine Examen bereit. Wir wissen, dass nicht sicher durch die Prüfung führt. Ja, zur Pflege, hier lernst du leicht, was du für die Pflege wirklich brauchst im Alltag und der Zeit.
Tatort Pflege.
Hallo zusammen, diese Folge hier ist etwas Besonderes. Zum einen vorab, der Ton ist irgendwie nicht so toll geworden, denn die Internetverbindung zwischen Deutschland und Österreich war am Tag der Aufnahme doch etwas holpriger. Für alle, die diesen Witz mitverstehen wollen, hört doch bis zum Ende. Da sind ein paar nette Outtakes aus dieser Aufnahme mit reingeschnitten. Zum anderen ist diese Folge mal etwas anders, nicht ganz so durchgeskriptet, sondern eher wie ein lockeres Gespräch, aber mit ganz viel interessanten Wissensinhalten. Viel Spaß trotz schlechterer Tonqualität beim Hören. Danke! Guten Tag zusammen, herzlich willkommen zu Tatort Pflege. Heute mit einem echt schönen Thema, Österreich versus Deutschland. Und zwar habe ich mir den Marc dafür eingeladen, hatte ich schon ganz, ganz, ganz lange vor und jetzt klappt es endlich mal. Schön, dass du da bist.
Ja, herzlich willkommen, ja, hallo, grüß dich. Freut mich sehr, dass ich jetzt bei dir endlich zu Gast sein darf. Erstens mal ist für mich so ein bisschen Heimat wieder in mir drinnen, das erste Gefühl Heimat, weil Berliner Dialekt und so ist ganz schön. Habe ja selbst in Berlin gewohnt, deswegen funktioniert. Ja, und ich freue mich auf die Aufnahme, bin gespannt, was kommt, was wird.
Sehr cool, dann darfst du uns gleich erzählen, wie du zur Pflege gekommen bist und vielleicht auch, wann du in Berlin gelebt hast, wegen der Pflege vielleicht.
Nee, wegen der Pflege leider nicht. Also ich war Kellner vorher, hauptberuflich, und bin dann in die Gastronomie und habe dort am Spittelmarkt gearbeitet, im Courtyard, falls das für viele da draußen ein Begriff ist. Und dann kam Corona und dann zwang mich diese Kurzarbeit, beziehungsweise dass die Firma halt mehr oder weniger viele Leute gekündigt hat, mich wieder nach Österreich, weil einfach gehaltstechnisch besser ist, wieder bei den Eltern leben und so weiter und so fort. Und dann habe ich mich dazu entschieden, dass ich die Pflegeausbildung starte, damals mit der einjährigen Pflegeassistenzausbildung, wie es bei uns in Österreich heißt. Genau, und seitdem arbeite ich jetzt, also seit 2021 bin ich jetzt aktiv in der Pflege als Pflegeassistent in Österreich tätig. Derzeit gerade dabei, mein Diplom-Bachelor in Pflege zu machen. Dauert noch bis März und dann habe ich das alles ad acta gelegt und dann geht es nur mehr ans Arbeiten und etwas mehr genießen und Zeit für schönere Dinge. Freizeit schönere Dinge.
Freizeit schönere Dinge. Ja, lernen kann anstrengend sein.
Oh ja, also ich bewundere jeden, der studiert oder der irgendeine Ausbildung macht in der Pflege, weil es ist nicht ohne. Also ja.
Ja, auch ich habe ja die Ausbildung gemacht, dann zahlreiche Weiterbildungen, irgendwie Studium und dann Bachelor und Master, um irgendwann mal Pflegepädagogin zu sein. Und irgendwann kann man es nicht mehr sehen. Ich fühle es auch noch sehr und verstehe auch die Auszubildenden, so ist nicht. Also ja. Das Mitfühlgefühl ist da noch ganz doll da. Wie kam es und warum kam es zu einem Podcast? Du hast einen eigenen, beziehungsweise hattest vorher jemanden.
Genau, also zuerst war Katheter-Doc der erste Podcast, der uns so in den Sinn gekommen ist. Meine damalige Arbeitskollegin und ich haben über Jux und Tollerei eigentlich diesen Podcast gegründet, weil wir einfach über Instagram so hin und her geschrieben haben. Und dann kam irgendwie die Idee zum Buchschreiben und dann zum Podcast und dann führte das eine zum anderen. Und wir haben uns kurz entschlossen zusammengesetzt und haben gedacht, ja, passt, wie machen wir, was machen wir, wie nennen wir ihn und so weiter und so fort. Dann waren 4 Monate Findungsphase eigentlich, so von Juli bis November. Und nachdem wir uns einen sehr klingenden Namen mit Katheter Talk ausgesucht hatten, haben wir uns dann gedacht, wir gehen online im November und dann, genau, haben wir den gestartet. Und jetzt da vor kurzem ist sie gerade jetzt, also sie ist jetzt eigentlich dabei, Mama zu werden und ist aus der Pflege ausgestiegen und dann hat das irgendwie nicht mehr gepasst. Und wir haben uns eigentlich gemeinsam dazu entschieden, den zu beenden, den Podcast. Und ich kann aber vom Podcast nicht so genug bekommen, deswegen haben wir mich dazu entschlossen, systemirrelevant, den Podcast zu gründen. Und ja, das ist derweil etwas schwierig, da Ausbildung und viel Zeit verloren geht in Lerndinge. Aber sobald das wieder sich etwas beruhigt hat, möchte ich wieder mehr Arbeit an den Podcast legen und auch setzen. Genau.
Ihr wart aber auch sehr erfolgreich mit Katheter Talk. Also man hat
gewusst,
dass ihr schon ein bisschen Pressewirbel gemacht habt.
Bisschen Pressewirbel ist gut, ja. Also wir waren zuerst bei Hitradio Ö3, das ist so der größte Musiksender Österreichs. Also der wird als einziger eigentlich im gesamten Land so wirklich gehört und ist schon ein sehr, sehr bekannter Name, weil er auch zu den Öffentlich-Rechtlichen dazugehört, also zum ORF dazugehört. Und die haben jedes Jahr einen Podcast Award. Und da gibt's auch die Kategorie Newcomer und da haben wir uns gedacht, weil wir in diesen Zeitraum hineinfallen, wir bewerben uns oder melden uns an und haben dann ganz viel Unterstützung von Fans, Familie, Angehörige bekommen und waren dann am Ende des Tages unter den Top 3 Newcomern bei Hitradio Ö3. Genau. Und ja, dann noch bei verschiedenen Auftritten auch aktiv dabei gewesen, bei den Kleine Zeitung Podcast Festival in Graz kurz auf der Bühne gewesen und bei den, also die Podfluencer heißen die, das ist so eine interaktive Podcast-Community, da haben wir auch einen Live-Auftritt in München gehabt damals im September. Und ja, auch bei einer Tageszeitung in Österreich waren wir als Menschen des Tages mehr oder weniger. Genau, das ist eigentlich so die größten Meilensteine, sage ich jetzt einmal.
Ja, aber damit ist man ja auch schon so ein bisschen, ich nenne es immer Z-Promi, wenn man dann so ein bisschen Influencer ist, ein paar Follower hat. Man macht ja auch ganz viel für das Berufsbild und für die Reichweite, dass das Berufsbild auch anders noch wahrgenommen wird und, oder positiver auch wahrgenommen wird. Wie sieht dein beruflicher Alltag denn jetzt aus? Du hast gesagt, du lernst viel. Gibt's noch mehr außer Lernen?
Ja, also derzeit ist, ich mache ja gerade die Ausbildung zum diplomierten Gesundheits- und Krankenpfleger, wie es in Österreich so schön heißt. Das ist jetzt die 3-jährige Ausbildung, also was ihr de facto auch ziemlich ähnlich, denke ich mir, habt. Und dadurch ist halt eine Woche im Monat immer Schule bei mir. Mhm. Und der Rest ist eigentlich aufgefüllt mit Praktika. Beziehungsweise, wenn ich eine Woche dazwischen keine Schule oder Praktikum habe, dann ist eher Arbeiten in meiner Firma, also in meinem Altenheim, Pflegeheim. Und ja, nebenbei halt noch 1-2 Instagram-Reels drehen, TikTok-Videos drehen, wenn es sich zeitlich ausgeht und halt dazwischen lernen und meine Fachbereichsarbeit schreiben. Das sind so gerade der ganze Tagesablauf eigentlich hier.
Ja, klingt auf alle Fälle nach viel Arbeit. Du hast ja vorher was anderes gemacht. Damit macht die Frage ja noch mehr Spaß, wenn ich sage, was sind für dich 3 positive Sachen an deinem Beruf oder an dem Beruf Pflege?
Naja, also für mich definitiv das Schönste ist die Vielseitigkeit des Berufs in Österreich zumindest, weil ich weiß nicht, wie es in Deutschland aussieht genau, aber wir können ja, wenn wir dieses allgemeine Diplom haben, wie es bei uns heißt, nach der 3-jährigen Ausbildung halt wirklich in, oder eigentlich auch mit der 1-jährigen Ausbildung, wir können überall in jedem Setting arbeiten, also auch Psychiatrie, in der Altenpflege, in der Intensivpflege, in ja Chirurgie und so weiter und so fort. Das Einzige, wir müssen halt in den ersten 5 Jahren eine Spezifizierung machen. Das dauert noch 2 Jahre berufsbegleitend. Das ist auch wieder nebenbei etwas Schule und so. Aber im Großen und Ganzen ist Vielseitigkeit der erste Hashtag, den ich auf jeden Fall setzen würde. Und der zweite ist die Nähe zum Menschen, weil ich liebe es schon, mit Menschen zu arbeiten. Und auch diese Menschlichkeit, also diese Wertschätzung, die du von den Patienten, BewohnerInnen, KlientInnen bekommst, ist einfach in keinem anderen Beruf irgendwie vergleichbar. Weil als Kellner hast du auch diese Nähe zum Menschen, aber das ist eher mehr abwertend oder du bekommst irgendwas in den Kopf geworfen, was halt nicht so passt, was nicht gut funktioniert. Das Essen schmeckt scheiße, das Getränk ist scheiße und so weiter. Also das ist in der Pflege auf jeden Fall anders. Und das Dritte, was ist für mich die 3 Hashtags ist schwierig, wenn man jetzt so ASAP das machen muss. Ja, Liebe wäre noch so ein Hashtag, den ich auch, weil ich die Pflege halt wirklich liebe. Also das ist für mich schon so ein Herzensprojekt oder Herzensaufgabe, könnte man noch nehmen, ja.
Sehr schön, kann ich absolut nur unterstreichen. Bin jetzt natürlich noch neugierig, bei deiner Vielseitigkeit kommen wir natürlich nachher nochmal drauf, wenn wir Österreich und Deutschland vergleichen.
Das Fachwissen.
Aber ich will wissen, wer schreibt denn vor, steht bei euch im Gesetz, dass ihr nach dem Diplom nochmal eine Spezialisierung machen müsst?
Also wir haben in Österreich das Gesundheits- und Krankenpflegegesetz, das GUKG, und dort ist halt wirklich jeder Aufgabenbereich geregelt von, also wir haben drei Hauptberufsgruppen, also die Pflegeassistenten, die einjährige Ausbildung, die Pflegefachassistenten, die zweijährige Ausbildung und das diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegepersonal. Und mit diesem allgemeinen Diplom, das wir jetzt eigentlich alle haben, kann man Altenheim, Pflegeheim sowieso, Innere und Chirurgie auch, aber wenn es dann geht in Psychiatrie, Kinder, Intensiv, Anästhesie und Dialyse, also Niere, Dialysestation geht, dann muss man eine Ausbildung machen und das ist halt eben im Gesundheits- und Krankenpflegegesetz so geregelt. Also das schreibt quasi der Bund vor bei uns, also
Bei uns ist
Bundeskanzler und seine Minister.
ja bei mehr oder weniger freiwillig. Wir haben ja Fachweiterbildung, die dann 2 Jahre gehen, zur Anästhesie, Fachkraft, Palliativfachkraft oder so. Manchmal, also wenn es spezielle zugelassene ambulante Pflegedienste für Palliativpflege sind oder man zum Beispiel auf bestimmten Intensivstationen arbeiten, die gut im Qualitätsmanagement sind, dann ist es vorgeschrieben, dass eine bestimmte Anzahl der dort angestellten Pflegefachpersonen diese Fachweiterbildung haben müssen. Du kannst aber auch trotzdem auf einer Intensivstation arbeiten ohne diese Fachweiterbildung. Und die ist aber nicht Pflicht sozusagen. Es gibt so Umgehungskreisläufe, so wie Qualitätsmanagement oder bestimmte Vorgaben, um dann besser mit den Krankenkassen abrechnen zu können. Oder so ein bisschen, je nach Bundesland, auch nochmal extra Vorgaben. Aber vom Bund her im Gesetz ist es nicht vorgeschrieben, dass man eine Fachweiterbildung machen muss. Die einzige, die vorgeschrieben ist, ist jetzt im neuen Gesetz, ist die Praxisanleiterweiterbildung, also Mentoring, dass man das haben muss und da auch 24 Stunden im Jahr, also 3 Tage im Jahr, sich noch weiterbilden muss, jedes Jahr wieder, also so einen Refresher machen muss, um den Praxisanleiter behalten zu dürfen. Und man darf auch nicht als Klinik oder ambulanter Dienst oder Pflegeheim ausbilden, wenn man keinen Praxisanleiter hat, der die Ausbildung hat. Heißt, somit
Okay,
ist es
also
die
das ist
einzige,
schon ein
die.
krasser Unterschied.
Ja. Und wir arbeiten mittlerweile auch überall. Das heißt, wir hatten ja vorher 3 verschiedene Ausbildungen, 3 Jahre Kinderkrankenpflege, 3 Jahre Ausbildung, 3 Jahre Altenpflegeausbildung, 3 Jahre normale Krankenpflegeausbildung, Gesundheits- und Krankenpflege. Da hat man vorhin in Kliniken gearbeitet. Seit 2020 sind wir alle eins und nennt sich dann generalistische Pflegefachkraft oder Pflegefachausbildung. 3 Jahre. Ein Bachelor haben wir auch. Ein Bachelor of Nursing ist dann auch natürlich generalistisch. Da können wir auch dann in alle Bereiche. War ein ewiger Kampf. 80% der Lehrinhalte waren schon immer gleich in den Curricula, also sehr, sehr ähnlich. Und so, dass man die dann alle zusammengelegt hat. Und vorher hat man es aber auch schon gemerkt. Also selbst eine Altenpflegefachkraft hat in der Klinik gearbeitet oder andersrum. Als ich noch meine Ausbildung gemacht habe, vor über 20 Jahren, 25 Jahren, war das noch so, dass da daran nicht zu denken war. Wenn du Altenpflegefachkraft warst, dann hast du im Pflegeheim gearbeitet und brauchst dich in der Klinik nicht bewerben. Oder andersrum, so dass da schon sehr viel Wert manchmal so auf die Abschlüsse gelegt wurde oder Kinderkrankenpflege hat eben immer nur in der Kinderkrankenpflege gearbeitet. Durch den Personalmangel wartet eigentlich allen irgendwann total Bums. Hauptsache, du hast eine Pflegeausbildung, egal welche davon. Umso schöner ist es ja auch, dass wir mal ein Beruf sind. Also macht die Berufsgruppe besser, finde ich. Und auch nicht mehr so, dass man vielleicht auch ein Konkurrenzdenken untereinander hat, dass die eine Ausbildung besser ist als die andere oder irgend so was. Und letztlich war es ja schon die gelebte Arbeitsrealität sozusagen. Von dem her ist es schön, dass es auch eine gemeinsame Ausbildung ist und die ja auch jetzt nochmal andere Inhalte bekommen hat. Dass wir mehr pflegeeignet Wissen haben und nicht mehr von Ärzten zum Beispiel unterrichtet werden, sondern nur noch von Pflegepädagogen. So darf kein Fachfremder mehr in der Ausbildung unterrichten.
Ja, also ich meine, ich höre jetzt einmal raus, dass du diese generalisierte Ausbildung definitiv gut heißt. Also
Oh.
finde ich nämlich auch sehr sinnvoll. Wie sieht denn das nachher bei euch aus mit den Fächern? So, weil wir haben jetzt zum Beispiel Pathologie und Anatomie und solche Fächer. Also das unterrichten halt schon Ärzte bei uns und das ist sehr, sehr groß. Wie sieht das bei euch aus?
Also im Studium ist es schon nochmal anders. Also Bachelor of Nursing sieht auch anders aus. Sie haben ja richtig Semester, Vorlesungen und Seminare, so wie man, glaube ich, sich auch normales Studium vorstellen kann, sodass sie in der Woche immer mal irgendwelche Seminare und Vorlesungen haben und dann auch Praxisphasen haben, wie so ein duales Studium. Und auch in der Berufsausbildung ohne Studium ist es so, dass sie lange Theorieblöcke haben, also 4 Wochen, 5 Wochen, 6 Wochen, 7 Wochen und auch lange Praktikumsphasen, also nicht Woche für Woche wechseln. Und ansonsten ist es halt so, dass wir klar auch mal einen Juristen oder mal einen Psychologen, aber die geben dann keine Noten, beziehungsweise dürfen die keine Abschlussprüfung abnehmen. Es darf nur ein Master in Pflegepädagogik oder Master in Medizinpädagogik und jemand, der so in der Pflege auch gearbeitet hat, die Abschlussprüfung abnehmen, sodass da auch Wert drauf gelegt wurde, dass der eigene Berufsstand den eigenen Berufsstand ausbessert. Was ja auch, finde ich, was mit der Profession macht. So, wir sind selber für unsere Ausbildung zuständig und bestimmen dann ja auch selber, wie die Ausbildung aussieht oder gestalten sie mit. Wir sind ja nicht nur systemrelevant oder irrelevant, sondern wir sind ja systemmitgestaltend im Optimalfall. Ich finde, das macht ja dann immer eine Profession erst aus, wenn man die selber mitgestalten kann. Und Fächer haben wir nicht mehr. Wir haben schon sehr, sehr lange, schon damals in der Gesundheits- und Krankenpflegeausbildung, seit 2002, 2003, Lernfelder. Du hast dann ein Fallbeispiel und hast dann zum Beispiel die ganze Gastroenterologie durch, wie so Projektwochen, dass du in deinem Theorieblock Herzerkrankungen Gastroenterologie machst und im nächsten Theorieblock hast du dann Psychiatrie und ambulanten Pflegedienst oder so. Und du lernst dann halt zu diesen Themenblöcken und diesen Krankheitsbildern entsprechend die Krankheitsbilder und die Medikamente. Dadurch hast du ja keine Fächer mehr, weil du anhand des Fallbeispiels ableitest, der braucht rechtlich das und das, braucht vielleicht noch einen Betreuer, also wird das Rechtliche und die Pflegetheorien dazu passend unterrichtet zum Fallbeispiel und die Krankheitsbilder, die dann da so vorkommen und die Medikamente, die man dann da braucht. Also sehr fallbasiert und eher in Lernfeldern, in großen Themengebieten, die dann so... Ich beschreibe das immer gerne wie Projektwochen, also dass du dann so 2 Wochen lang ständig immer was rund um die innere Medizin oder um Stoffwechselerkrankungen lernst und dadurch keine Fächer hast.
Ich finde das eigentlich ganz gut so, weil du halt wirklich spezialisiert auf ein Gebiet alles lernst und das auch gut verknüpfen kannst, was dieses Gebiet betrifft. Also finde ich schon sehr, sehr gut geplant, meiner Meinung nach. Aber es hängt halt wahrscheinlich auch viel von der Umsetzung und von der Lehrkraft ab, denke ich mal.
Ja, also auch das und wie man das erklären kann und wie man das dann gestaltet, ob man noch Ausflüge macht, in welchem Zusammenhang das steht. Wenn ich jetzt zum Beispiel so einen großen Block habe, kultursensible Pflege, kann ich ja auch noch andere Sachen einbauen und einen Ausflug in ein Museum oder andere Sachen machen. Hängt von vielen Faktoren, glaube ich, ab. Und aber auch, weil man kommt ja aus einer klassischen Schule mit Fächern. Und dann ist das total eine Umstellung, weil es ist ja auch gar nicht wie im Studium und auch nicht wie in einer normalen Schule. Und dann braucht man, glaube ich, Gewöhnung an diese Lernfelder und an die Fallbeispiele und so weiter. Was es natürlich schafft, ist den Transfer- und Analysewissen. Ich habe mal Krankenschwester gelernt, die Uralt-Ausbildung in Deutschland. Und da hatten wir auch Fächer. Von Mikrobiologie bis Hygiene, also richtige Fächer und so. Und es war nachher auch schwierig, das gut zu verknüpfen, weil das ja so getrennt voneinander war. Sei mit Lehre und irgendwann ganz anders gab es innere Medizin und irgendwann ganz anders der Psychologie. Und jetzt ist ja wirklich so, die Unterrichtsfächer sind früher auch wirklich so gewesen in der Krankenschwesterausbildung. Und ich selber habe das dann immer so auch erlebt, auch nach der Ausbildung, dass man eine Weile gebraucht hat, die Dinge miteinander zu verknüpfen. Ich persönlich mag es mehr, dieses projekthafte Unterrichten und auch, dass Sinnzusammenhänge entstehen und das ja auch ganz doll durch dieses, wir gucken immer einen Fall an und nehmen den länger auseinander. Auch dieses Personenzentrierte, das ist ja immer anhand des Menschen, weil ja auch Schlaganfall ist nicht gleich Schlaganfall, sieht total unterschiedlich aus. Und selbst wenn 2 Menschen genau die gleichen Symptome eines Schlaganfalles hätten, erleben die das total unterschiedlich, weil der eine ist gerade kurz vorher Entscheidung gewesen, getrennt und so weiter. Da kommt ja immer noch biopsychosozial super viel dazu, warum die unterschiedlich ihre Erkrankung wahrnehmen oder unterschiedlich motiviert für Therapien sind oder. Sodass natürlich dieser, wir gucken menschliche individuelle Fälle an, an und gucken daran, was das Allgemeine ist und gucken dann aber trotzdem auch immer auf das Individuelle. Schöner, als wenn klassisch umfächern.
Ja, bin ich voll bei dir. Also ist auf jeden Fall viel, viel besser. Wobei ich aber sagen muss, ich denke, dass es da schon noch so, also einen gewissen Aufholbedarf gibt, auch was die Umsetzung betrifft. Ich habe ja keine Ahnung, wie es wirklich ist bei dir, aber auch in Österreich merke ich das immer wieder, dass bei den Lehrkräften auf jeden Fall viel Aufholbedarf ist und dass da schon besser geschaut werden muss, wer überhaupt vernünftig oder geeignet erscheint für eine Pädagogin, die jetzt einen Unterrichtsinhalt vermitteln soll. Weil es halt bei uns auch oft so rüberkommt, als würden die einfach nur irgendwelche PowerPoint-Folien vorlesen und dann war's das. So, keine Ahnung, ob das wirklich zielführend ist. So, KI kann man halt wirklich schon alles gleich abrufbar, aber halt auf den richtigen Quellen und vor allem müssen die halt wissenschaftlich fundiert irgendwo abrufbar sein. Es ist so schwierig, den richtigen Punkt zu finden. Ja.
Da gibt ja unterschiedliche Lehrertypen und dann gibt's ja auch noch welche, die haben schon 100.000 Jahre die Ausbildung begleitet und unterrichten durchaus auch mitunter mit vielleicht ihren Präsentationen, die sie vor 15 Jahren mal entwickelt haben und auch das dann experimentiert oder einen anderen Lehrstil hat, unter anderem halt ja auch den Podcast hat und Fliege gegründet, um ihn auch irgendwie für den Unterricht mitzubenutzen oder da auch Ideen zu sammeln für den Unterricht, ist halt wirklich mehr auch Lernbegleitung. In der Zukunft, guck mal, wir haben jetzt KI, wir haben sämtliche Technik, wir haben Lern-Apps, es gibt digitale Bücher und so weiter. Ich bin früher noch mit dem Pflegehäuser rumgelaufen und hatte nichts, wo ich irgendwie schnell mal nachgucken konnte, weil ich habe die Ausbildung damals mit 17 gemacht, sodass ich ja auch wirklich denke, dass es nicht mehr darum geht, meines Erachtens, also meine pädagogische Haltung dazu ist, nicht mehr darum geht, dass ich eine PowerPoint halte und Wissen in den Kopf reinprügel und alle brav mitschreiben und zuhören, weil sie können jederzeit jedes Wissen nachgucken. Es geht darum, dass man die Inhalte versteht und eine Haltung entwickelt zu Menschen, die Pflege. Also ich finde eher schöner, dass man reflektiert und eine Haltung und ein Hinterfragen, weil es wird einem in deinem Berufsleben immer eine Erkrankung oder eine Situation begegnen, die du vorher nicht gelernt hast. Also irgendwann hast du Menschen mit Guillain-Barré-Syndrom, da hast du irgendwann mal von gehört, dass es das gibt, aber als Pädagoge sage, ich bring lieber bei, wie man das rausfindet, wo man nachguckt, was gute Quellen und was schlechte Quellen sind, wie man das reflektiert, wie man einen Zusammenhang herstellt, also eher die Skills zum lebenslangen Lernen beibringe, als dass ich eine PowerPoint dir halte. So, und das sind unterschiedliche Lernmethoden und die aber, glaube ich, auch brauche, weil die Zukunft wird immer digitaler. Also ich muss jetzt nicht mehr zwingend sagen, jeder muss alle 150 kardiologischen Krankheitsbilder auswendig lernen, weil man kann ja alle nachgucken. Das muss ja nicht alle auswendig können. Du musst ja verstehen können, was macht einen kardiologischen Patienten aus.
Ja, und vor allem, das ist das Problem, was ich so, oder ja, eigentlich ja, bekrittel. In Österreich ist, dass wir so sehr auf diese Diagnose sitzen, also auf Akt, und dass ich halt wirklich 5 unterschiedliche Differentialdiagnosen zu dieser Zeit noch wissen muss, wo ich mir denke bin. Und es ist, wie ein Patientenakt aussieht und teil. Aber wichtiger ist es halt, dass ich das gut behandeln kann in der Situation, wo er sich befindet und auf seine Bedürfnisse eingehen kann. Weil ich darf sowieso nicht beurteilen, ob der jetzt einen Herzinfarkt hat oder nicht, weil das ist weiterhin eine ärztliche Diagnose und das ist nicht in meinem Aufgabengebiet, aber ich muss erkennen, okay, der hat einen Herzinfarkt sein und natürlich Notfallmaßnahmen setzen, aber dann gibt es halt auch Krankheitsbilder, gibt es keinen Notfall im klassischen Sinne und dann wäre es halt vernünftiger, dass ich weiß, wie ich mit demjenigen jetzt die Pflegemaßnahmen gut umsetze, dass ich am Ende des Tages einen positiven Erfolg daraus ziehe für den Patienten, für sein Umfeld, für mich als Pflegekraft. Und das ist das Wichtigste und nicht irgendwelche Diagnosen.
Genau, absolut.
Von 5, 6 unterschiedlichen Ärzten ohne Nachweis geschrieben. Ja.
Arbeitet
das, Pflegediagnosen schon, ja, genau. Also wir arbeiten nach den Lebensaktivitäten, nach den 12 Lebensaktivitäten. Und in der Ausbildung haben wir quasi ein Buch, also ein Nanda-Pflegediagnosenbuch heißt das bei uns.
Genau.
Ich weiß nicht, ob dir das ein Begriff ist.
Ja.
Okay, ja. Und dort schauen wir halt dann nach und dann planen wir quasi, müssen wir halt Ursachen, Symptome, Ressourcen aufschreiben, ein Ziel, eine Zeitgrenze und welche Maßnahmen wir setzen, damit dieses Ziel erreichbar ist. Und nach 3 bis 5 Tagen müssen wir halt auch quasi dieses Ziel evaluieren. Ist es noch aktuell? Hat sich das gebessert? Hat sich es nicht? Ist es überhaupt das richtige Ziel? Sind wir drauf gekommen, dass da ganz andere Ziele im Vordergrund stehen und das nicht relevant ist. Genau. Und es funktioniert in den Kliniken in Graz, also wo ich zu Hause bin, weil das ja eigentlich alles die gleichen Kliniken sind, haben die ein System. Das funktioniert dort schon relativ easy, weil die so Maßnahmenpakete im Computer drin haben. Also die klicken eigentlich nur mehr an, was sie brauchen, ohne dass sie jetzt irgendwas wirklich noch schreiben müssen oder so. Deswegen, ja.
Das ist 1:1 bei uns genau das Gleiche. Es gibt noch andere Pflegediagnosen wie im ENP im POP zum Beispiel, aber im Prinzip lernen sie genauso Pflegeplanung schreiben, wie du das gerade beschrieben hast, weil ja auch der Grundstock ist, um den Computer vielleicht auch irgendwann mal zu hinterfragen oder genau zu überlegen, wo ich mein Kreuz setze und wann ich auch evaluieren muss und vielleicht, okay, er hat sich verbessert, verschlechtert, sie hat sich verbessert, verschlechtert, ich müsste jetzt vielleicht mal neue Kreuze setzen. Soweit muss man ja dann auch denken, dass immer der Grundstock, dass man die Pflegeplanung überhaupt kann und auch handschriftlich kann, um drüber nachzudenken, ob das alles so richtig ist im PC und wann ich anpassen muss. So finde ich, weil das Grundverständnis ja auch macht, das ist ja wie wenn man als Koch, muss man die Rezepte ja auch lernen und einen Arbeitsplan schreiben, wann mache ich welche Herdplatte zu welcher Zeit an, damit alles gleichzeitig fertig ist. Müssen die ja auch können. Und was anderes ist es auch nicht, wenn ich eine Pflegeplanung und eine Arbeitsplanung mache für Patienten, die ich versorge. Und später mache ich das ja intuitiv oder kann auch intuitiv Rezepte zaubern, ohne dass ich einen Plan brauche oder ein Buch. Und das können wir ja dann irgendwann auch, je mehr Berufserfahrung wir haben. Genau, den Vergleich mache ich dann immer gerne.
Ja, also auf jeden Fall auch wichtig. Und wie du sagst, das Hinterfragen muss man. Also, dass man das Grundverständnis entwickelt, das ist schon eines der wesentlichsten Punkte in der Ausbildung, meiner Meinung nach, dass man das versteht.
Vielleicht nochmal kurz, wir sind ja schon mitten so rein automatisch reingerutscht in den Deutschland-Österreich-Vergleich. Vielleicht magst du einmal noch kurz sagen, es gibt ja zwei Pflegefachassistenzausbildung bei euch. Bei uns gab es lange so einen Flickenteppich von einem Jahr bis zwei Jahre bis 200, 300 Stunden Assistenz, Pflegeassistenz, war auch lange ein Beruf, der nicht richtig geschützt ist. Aktuell liegt es bei der Bundesregierung und soll beschlossen werden. Ist auch nahezu fertig, der Gesetzentwurf, dass dann 18 Monate Pflegefachassistenzausbildung ist. So eine Mischung zwischen ein und zwei Jahre. 18 Monate sind ja nicht zwei Jahre, sondern sind dann anderthalb Jahre, genau. Ja, und das ist dann unser Assistenzberuf. Wie ist das bei euch? Ihr habt ja zwei.
Naja, zwei, ja. Also wir haben einmal den Pflegeassistenten eben, das ist das, was ich jetzt noch habe mit dieser einjährigen Ausbildung. Das ist halt wirklich noch dieses am Patienten, am Bewohner direkt arbeiten mit einfach Waschungen, also anziehen, Essen eingeben oder anreichen. Ja, und Medikamente verabreichen, also nicht dispensieren, sondern wirklich nur dem Klientin helfen, das zu nehmen. Ja, und solche Tätigkeiten, Betten machen und etc. Und dann gibt es noch den Pflegefachassistenten, das dauert dann zwei Jahre, das ist seit 2016 bei uns eingeführt worden. Also es gibt noch nicht so viele Pflegefachassistenten. Das ist dann schon noch mit Verbandswechsel und auch Pflegedokumentation teilweise, aber halt immer noch etwas unter der diplomierten Gesundheits- und Krankenpflegerin, die halt dann die Letztverantwortung hat und das auch freigeben muss. So. Und evaluieren darf sowieso nur die diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin, da sie ja entscheiden kann und ein Jahr mehr Ausbildung hat eben, weil das ist die Dreijährige nachher. Und ja, das ist eigentlich unser gesamtes Ausbildungssystem, die in die Pflegeberufe reinfallen, weil dann gibt es noch die Heimhilfe, die dauert nur sechs Monate und die fällt nur ins Sozialbetreuungsgesetz bei uns. Also das ist keine Pflegeausbildung, unterstützt bei Essgeben und bei kleineren Tätigkeiten, die Bewohner eigentlich selbstständig machen können in Pflegeheimen.
Aber ich schreibe doch richtig eine Diplomarbeit zum Abschluss, oder?
Genau, also beim diplomierten Gesundheits- und Krankenpfleger, das ist jetzt seit 2016 eigentlich auch nur ein Studium mehr. Es gibt jetzt nur mehr bei uns hier in der Steiermark, also im Bundesland Steiermark, die Möglichkeit, diese Aufschulung von Pflegeassistent zu Diplomierten ohne Studium zu machen. Und ab 2026 muss es ein Studium sein. Also da gibt es auch in der Steiermark keine andere Möglichkeit mehr. Und bei mir sieht es jetzt noch so aus, dass ich halt sechs Abschlussprüfungen habe, theoretische, eine praktische Abschlussprüfung und eine Fachbereichsarbeit, die eigentlich nur eine Literaturrecherche ist über ein gewisses Thema. Da muss ich dann 40 Seiten noch schreiben, fachlich korrekt, ja, nur 10% Plagiatsanteil.
Ja, ist trotzdem ja eine Abschlussarbeit, wie man sie in vielen Studiengängen schreibt, als Bachelor-Abschlussarbeit, Master-Abschlussarbeit, die schreiben ja auch alle Abschlussarbeiten.
Aber so viele Theorieprüfungen, keine mündliche Prüfung?
Ja, das ist die Theorie. Also die sind alle mündlich, die Abschlussprüfungen.
Schreibst du eine Klausur?
Gar nicht. Nee.
Okay, krass. Das ist auch total unterschiedlich.
Nur gut. Ja. Beim Bachelorstudium fällt nachher diese praktische Prüfung komplett weg.
Okay, das ist ja auch, das ist die praktische, weil die finde ich ja eigentlich gerade irgendwie wichtig, um zu gucken, ob man straßenverkehrstauglich ist, so nenne ich das immer. Nee, in der Ausbildung in Deutschland ist es so, dass du 3 Tage hintereinander weg Klausuren hast. Also sagen wir mal, Dienstag sind die erst, also meistens macht man das so, dass Dienstags dann geschrieben wird, am nächsten Tag gleich Mittwochs und am Donnerstag auch nochmal. 3 Tage hintereinander. Okay. Große Klausuren, auch mit Fallbeispielen, 120 Minuten. Und dann hat man die praktische und irgendwann hat man auch die mündliche Prüfung. Das sind 30 bis 45 Minuten, die man mündlich zum Fallbeispiel sagen muss. Berichten andauernd alle näselangen Fallbeispiele. Das heißt, sie kriegen Fallbeispiel und müssen das auseinandernehmen können.
Ja, also das Fallbeispiel haben wir auch in unserer Abschlussprüfung, aber wir kriegen das halt, bereiten uns dann 15 Minuten schriftlich vor, wo wir uns Notizen machen können. Und dann müssen wir das halt mündlich referieren. Also der Abschlusskommission einfach vortragen und erzählen, wie wir jetzt da quasi dieses Fallbeispiel lösen würden oder ja, lösen ist eigentlich falsch. Wir beschreiben das Krankheitsbild, schreiben eine Pflegeplanung und erklären noch 2 Medikamente, die umstehen.
Wie lange dauert dann die mündliche Prüfung?
Ja, 15 Minuten. Eine.
Ach so, 15 Minuten Vorbereitung und 15 Minuten Redezeit. Ja, vorbereiten dürfte ich auch 15 Minuten in der Regel, dass ich zum Beispiel lesen, markern und so. Aber ist schon ausführlicher. Also eine halbe Stunde ist schon gang und gäbe, dass man dazu dann riecht. Also finde ich auch lang. YouTube-Podcast länger. Dadurch ist mir dann auch irgendwann der Podcast halt eingefallen, dass man da so schön dann so ähnlich machen kann. Dann kann man nämlich hören, weil dann immer die Fallbeispiele analysiert werden, mitlernen. Studium ist bei uns ja neu, dass auch ein Ausbildungsgehalt bekommt. Also viele, die Abitur jetzt haben, gehen nicht mehr in die normale Ausbildung, sondern gleich ins Studium und machen Bachelor, weil sie ja dann auch Ausbildungsgehalt bekommen. Also das Studium, Pflegestudium, Stärkungsgesetz oder so heißt es, ein ganz toller Begriff. Ist ja immer deutsche lange Begriffe. So. Und gestärkt werden sollen ja eigentlich die Kompetenzen. Und das bedeutet aber, da ist man sich noch nicht einig, die Kompetenzstärkungsgesetz und APN-Gesetz sollen jetzt eigentlich noch kommen in der neuen Bundesregierung. Das bedeutet ja auch, dass Advanced Practice Nurses Folgeverordnungen selber machen können und sowas alles. Und das heißt aber immer Masterniveau. Deutschland ist da anspruchsvoll. Das heißt nicht das Bachelor, sondern das ist dann der Masterabschluss. Wenn wir gucken, ob das dann wirklich auch so kommt. Die Reformentwürfe sind irgendwie fertig, da Pflege ja schon noch ganz schön abhängig ist. Also bei allem. Bei jedem Bedarfsmedikation, bei Hilfsmitteln, bei Inkontinenzprodukten musst du eigentlich alles irgendwie auf Rezept schreiben lassen oder gegenzeichnen lassen in der Klinik oder dann aus der selbst eine Anordnung dafür, wenn du eine Flexüle gezogen hast. So. Also schon unselbstständiger. Und ich glaube, wenn man diplomierte Pflegefachkraft ist in Österreich, ihr seid ja schon mehr für die Organisation auf Station zuständig. Ihr macht ja gar nicht mehr so viel Körperpflege, richtig?
Gar nicht eigentlich. Also es kommt immer auf das Setting drauf an, weil wenn du jetzt da sagst, du bist jetzt in einer Wachkoma-Station oder auf Intensivstation, da brauchst du halt viele diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegepersonen, weil die halt auch die Medikamente selbstständig verabreichen dürfen, wenn das irgendwo niedergeschrieben wurde vom Arzt, Schmerzmittel etc. Deswegen bringen Pflegeassistenzberufe in dieser Richtung jetzt wenig. Also dort wird natürlich Körperpflege auch von diplomierten Gesundheits- und Krankenpflegepersonen gemacht. Aber wenn man jetzt so in der Altenpflege ist oder in der inneren Medizin sich irgendwo heimelig fühlt oder Chirurgie an sich, dann ist es schon eher weniger bis gar nicht. Also es hängt wirklich stark davon ab, auch wie frequentiert das Krankenhaus ist, wie strukturiert das Krankenhaus ist und wie viele Mitarbeiter überhaupt vorhanden sind, weil bei Pflegemangel ist ja sowieso jede Person gefragt für alles.
Ist das ja. Gibt's aber euch eigentlich jetzt so Neuerungen an Gesetzen in Österreich? Wie findest du die Situation so?
Also derzeit ist es eher weniger. Also wir haben ja jetzt erst wieder eine neue Regierung seit 100 Tagen. Mal mehr, mal weniger, weil es war ein bisschen spannender Kampf.
Was ist denn da auch bei euch? Wisst ihr, da so sich ausgemehrt wurde?
Aber ja, also wir wollen halt auch keinen blauen Bundeskanzler. So, keine Ahnung. Die Mehrheit möchte das zumindest nicht, außer die blau gewählt haben. Also mal schauen. Es ist halt schon schon viel Ländersache bei uns. Also es ist schon auch so föderalismusmäßig wie in Deutschland, wo die Länder halt schon viel über Gäste von der Pflege bestimmen können, was halt auch das Gehalt widerspiegelt, da man in Tirol, Vorarlberg, Salzburg, Oberösterreich schon wesentlich mehr verdient als im Osten von Österreich. Aber so Gesetze sind derzeit an sich nicht gedacht. Wir haben jetzt der Community Nurse, falls dir das ein Begriff ist, weil es ja ein EU-weites Projekt, glaube ich, jetzt sogar war.
Ja.
Das wollen wir jetzt in der Steiermark, also bei mir im Bundesland, auf jeden Fall ab 2026 in die Regelversorgung übernehmen. Also, dass das wirklich festgeschrieben ist, diese Berufsgruppe existiert und darf das und das. Aber ja, also wir hatten letztes Jahr erst Wahlen von den Landeshauptleuten. Deswegen ist alles noch etwas unschlüssig. Und jetzt in den letzten Tagen war ja auch mit dem Amok bei mir in der Stadt an der Schule so etwas Ausnahmesituation in Österreich. Da waren auch andere Sachen jetzt, glaube ich, präsenter. Deswegen schauen wir, was passiert. Aber an sich Neuerungen derzeit eher wenige.
Habt ihr eigentlich eine Pflegekammer?
Nee, also wir haben zwar einen Berufsverband, da bin ich auch Mitglied und auch vertreten in der Steiermark, also auch berufspolitisch vertreten, weil ich im Vorstand bin quasi, aber dieser Berufsverband, also der ÖGKV in Österreich, der zählt jetzt auch sehr wenige Mitglieder im Verhältnis zu dem, was wir haben könnten, wenn jeder Mitglied sein müsste, wie zum Beispiel bei einer Ärztekammer, die wir in Österreich ja haben, wo jeder nachher 14% von seinem Bruttogehalt abgeben muss an diese Ärztekammer.
Die haben aber dadurch mehr Geld zur Verfügung für gute Lobbyarbeit und somit kriegen sie auch bessere Gesetzgebungen. Das eine ist ja nun mal mit dem anderen verbunden. Ich dachte, ihr seid registriert irgendwo und habt irgendwie ein Register.
Ja, ja, wir sind registriert und wir haben ein Gesundheitsberuferegister, also das schon. Mhm. Und das kann auch jeder Österreicher oder eigentlich jeder auf der Welt einsehen, wenn man den Nachnamen weiß oder nach einem Namen sucht. Ja, aber das ist halt ein Register, damit man weiß, wie viele überhaupt bei uns arbeiten oder angemeldet sind oder diese Berufsausbildung überhaupt haben, weil wir das bis vor 5 Jahren vor Corona eben nicht mal wussten, wie viele Pflegekräfte es überhaupt gibt in Österreich.
Wissen wir in Deutschland immer noch nicht, glaube ich, so gut. Also da wird nicht so richtig statistisch das irgendwo erfasst. Nee, nee, das gibt Schätzungen. Aber richtige sichere Zahlen sind das nicht.
Ja, habt ihr eine Pflegekammer? Nee, also Nordrhein-Westfalen, glaube ich, hat eine Pflegekammer oder so, gell?
Weißt Stück Bundesländer in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz.
Ah gut, okay, der ganze Westen. Ja, ich frage halt auch, wie sinnvoll das ist, wenn ein oder zwei Bundesländer eine Pflegekammer haben und der Rest im Lande nicht.
Also
weil die Ärztekammer in Österreich ist ja komplett auf ganze Land eigentlich.
Ja, eigentlich braucht man eine komplette, da gebe ich dir völlig recht. Aber da in den Bundesländern, wo sie wirken, machen sie ja schon was. Also in NRW hat bis jetzt nur Gute gehört und in Rheinland-Pfalz haben sie jetzt aktuell beschlossen, dass man eine Weiterbildungspflicht hat, das gibt es ja auch gesetzlich nicht, dass man sich weiterbilden muss und so 4 Stunden, ich glaube auch 24 Stunden, ich weiß es gar nicht genau. Nee, wir haben keine Weiterbildungspflicht. Es gibt Nurses in Deutschland, die haben die Ausbildung gemacht und danach nie wieder.
Oh, krass. Also wir müssen als Diplomierte in 5 Jahren 60 Stunden nachholen.
Ja, aber das geht nur für Leute in Rheinland-Pfalz. Die gilt jetzt durch die Pflegekammer in Rheinland-Pfalz, die Weiterbildungspflicht. Was bei einer Pflegekammer natürlich auch gut ist, zum Beispiel in NRW, falls irgendeine Pflegekraft nicht gut ist und böse, böse Dinge tut, darf man die ja bei der Pflegekammer melden, dann müssen die ja kriegen die Abmahnung oder müssen Strafzahlungen machen oder kriegen im Zweifel ja den Berufstitel aberkannt. Berufsrecht heißt der so schön. Aber da muss man ja schon, also bevor man Berufstitel aberkannt hat, muss man ja richtig was anstellen. Also richtig, richtig doll schlimme Sachen. Da landet man in der Regel auch für im Gefängnis, wenn man so eine Sachen macht. Und das war vorher, ist das ja nicht so gut möglich. Bei den Ärzten ist es auch zwar schwierig, die Approbation abzuerkennen, aber da gab ja nie jemand, der sich darum gekümmert hat, ob der Berufstitel aberkannt wurde. Sagen wir mal, in Deutschland, du hättest jetzt Patientinnen oder Klientinnen irgendwas angetan, wärst ins Gefängnis dafür geschickt worden, also verurteilt worden, dann heißt es noch lange nicht, dass du nicht deinen Berufstitel erkannt bekommen hast. Weil das ist ja Berufsrecht. Also das regelt immer eine Kammer. Wenn du keine Kammer hast, dann regelt das niemand. Also es passiert super selten, dass da ein Berufsverbot ausgesprochen wird. Im Rahmen eines Gerichtsverfahrens kannst du ja ein Berufsverbot aussprechen, aber in der Regel regeln Berufszulassungen und Aberkennung immer Kammern. Ihr habt ja auch eine Handwerkskammer.
Ja, also wir haben in Österreich schon eine Kammer, aber die hat halt nur die Arbeiterkammer. Also die ist halt für alle Berufsgruppen, die arbeiten. So. Also es ist wie, die Wirtschaftskammer ist halt für die Unternehmen da und die Arbeiterkammer ist halt für die Arbeiter da. So. Also das haben wir schon, aber es ist halt mehr den Fischen und Fleisch. So. Das ist ja etwas schwierig. Und wie kann eine Kammer halt für zig Millionen Menschen da sein? Das ist halt schwierig.
Das ist halt auch echt faszinierend, dass es schon auch so krass unterschiedlich ist, obwohl wir direkt nebeneinander sind. Und ihr habt ja auch echt viele Pflegefachpersonen, die nicht nur aus Österreich sind. Ihr liegt ja so mitten in der Mitte, oder? Da kommen doch bestimmt auch aus Deutschland, aus der Schweiz oder so Pflegefachpersonen, die bei euch arbeiten. Also, ich wiederhole die Frage. Ihr habt bestimmt ja auch jede Menge internationale Pflegefachpersonal, oder? Aus anderen Ländern.
Ja, also vor allem jetzt bei uns hier im Osten, also bei mir, weil ich bin ja in der Steiermark und da kommen auf jeden Fall, in meinem vorherigen Betrieb waren 70% aus Slowenien, also die wirklich jeden Tag quasi hin und her gefahren sind und dann fahren die halt zu dritt oder viert gleichzeitig diese Strecke. Und im jetzigen Betrieb habe ich sehr, sehr viele aus Ungarn, was nicht so weit ist, aber die schlafen meistens trotzdem dann hier, oder aus Rumänien. Also das sind so die drei größten und wenn wir dann Richtung Wien raus aufgehen, ist halt schon viel auch Tschechien, Slowakei, die bei uns nachher arbeiten, vor allem die, die an der Grenze oder im Grenzgebiet wohnen. Und ohne denen könnten wir in Österreich auch die Pflege in dem Rahmen, in dem wir sie haben, nicht aufrechterhalten. Und jetzt da kommen auch noch sehr viele aus Indien, Kolumbien, sind jetzt sehr viele gekommen. Also jetzt haben wir allein an meiner Schule, glaube ich, schon 50 neue Schüler aus Indien, nur im jetzigen Block. Also ja. Ist halt die Frage, wie gut die Pflege gewährleisten können, die im mitteleuropäischen Standard ist.
Schwierig, also zu beurteilen, weil die ja auch durchaus anders beigebracht werden in unterschiedlichen Ländern. Ich weiß auch, dass die in vielen anderen Ländern auch studieren, also auch ein Bachelorstudium haben, 3 Jahre, manchmal sogar 4 Jahre studieren. Also Italien und Spanien studiert 4 Jahre Pflege. Also bedeutet ja mehr Inhalt, also auch höhere Kompetenzen. Und wir haben auch alles kunterbunt, also von über den Teich Mexiko, Bolivien, Indien, Philippinen, Thailand. Also laut Hochrechnungen, nochmal, wir haben ja kein Register, wo wir das erfassen, so richtig. Also laut Hochrechnungen sind 1/3 locker international. Also ich glaube, das ist normal, dass in allen Ländern internationale Pflegekräfte arbeiten. Und umso schöner und umso wichtiger ist, dass wir Kultur haben und ja auch jeden Menschen pflegen und das ja auch wertschätzen. Aber das ist auch in anderen Berufen so, oder? Ich war noch nie in irgendeinem Büro in Berlin, egal von welcher Firma, wo nicht alle kunterbunt von Kulturen saß, sodass das ja für mich ja auch nichts zu sagen hat, sondern ja auch was mit der Tätigkeit und mit dem Berufsabschluss zu tun hat. Und da dann letztlich, egal wo ich herkomme, muss ich natürlich verständigen können, die Sprache sprechen können. Und dann ist das andere ja eigentlich egal, ob ich jetzt aus Mexiko komme oder irgendwo anders her.
Also das ist mir komplett egal, wo jeder Mensch herkommt, weil der Pflege einfach hochgehalten wird. Und da tragt halt jeder von uns ausgebildeten, fertigen Pflegekräften halt schon seinen Teil dazu bei, weil das halt so eine zwischenmenschliche Beziehung ist, dass wenn jemand aus Mexiko kommt, dass ich dem halt auch als fertig ausgebildete Pflegekräfte, der in Deutschland oder Österreich die Ausbildung gemacht hat, den halt an der Hand nimmt und sagt, schau her, so und so wird das bei uns gemacht und so sind die Standards, so wäre cool, wenn du auch pflegen würdest, damit wir da an einem Strang ziehen und das ist das Einzige, was zählt, alles andere. Also wenn ich der einzige Österreicher in meiner Firma bin, ist mir das egal, wenn wir halt gute Pflege machen. So. Außerdem ist es immer schön, mit verschiedenen Kulturen zusammenarbeiten, muss ich sagen, ich liebe es.
Ist schon krass. Ich glaube, wir können uns jetzt noch mal eine Stunde unterhalten über die Unterschiede Deutschland und Österreich und wir würden wahrscheinlich noch was finden, was unterschiedlich ist. Aber genau den Satz, den du gerade gesagt hast, den finde ich schön zum Abschluss, weil das ja dann auch wieder Pflege ist. Also ich würde die gar nicht jetzt irgendwie noch fragen, was negativ an unserem Beruf ist, sondern den schön positiv stehen lassen, weil diese am Menschen gemeinsam miteinander arbeiten, macht das ja dann aus und dann ist es auch egal, ob ich aus Deutschland komme und da gelernt habe oder aus Österreich komme und da gelernt habe oder irgendwo anders herkomme und da gelernt habe. Und der Urkern dieses Berufes bleibt ja gleich.
Absolut. Das Einzige, was in Ordnung ist, dass man Österreich, Deutschland ein wenig stichelt und ein wenig sich neckt gegenseitig, oder?
Völlig normal.
Der kleine Bruder von euch, ja, ist immer nervig, oder?
In Ordnung so. Und findet ja nicht schlimm, wenn man mal über den Tellerrand guckt und auch mal guckt, wer ist besser, schlechter oder was sind die Unterschiede.
Ja, als Berliner ist man sowieso perfekt, also von dem her, das passt schon.
Hat ja Glück gehabt.
Ja, perfekt, oder? Ja, nee, aber ich glaube, das passt auch ganz gut.
Ja, danke, weil man sich da aber auch so gut aussuchen kann, wo man geboren wird, wisst ihr? Ist ja eigentlich auch, kann man sich ja eigentlich ja nicht aussuchen.
Na, leider. Hätten wir auch Berlin ausgesucht.
Ja, ist eine schöne Stadt, so ist nicht.
Ja.
Wir sagen dann Ciao, Kakao und machen Ende im Gelände mit dieser wunderschönen Folge und hören voneinander. Vielleicht bis auf ein zweites, nächstes und
auch. Ja, sehr gerne.
Genau. Wunderbar, dann tschüss.
Ja, sehr gerne. Vielleicht auch andersherum, dass du bei mir bist oder so.
Ja. Zum Beispiel.
Ja, machen wir. Kriegen wir hin.
Das halten wir fest. So.
Perfekt.
Aufzeichnung.
Nochmal die Frage, du hast jetzt ein bisschen gehackt.
Ja, der Verbindung ist manchmal so komisch, aber macht nichts, das schneide ich nachher zusammen.
Okay.
Ja, das wird ja lustig, wenn ich das schneiden soll. Da bin ich ja mal gespannt, was da für eine Tonspur bei rauskommt. Normal.
Wieso, was ist passiert?
Ich bin kurz rausgeflogen und wieder reingekommen. Bin aus dem Zoom-Meeting richtig rausgeflogen. Weil er kurz
Bildschirm,
dann hat sich das gedreht und dann hieß es schlechte Internetverbindung und dann war ich wieder drin im Raum und dann dachte ich, na, das wird ja lustig beim Schneiden, mal sehen, was dabei rauskommt.
Scheiße, ja, das wird, aber wo waren wir stehen geblieben davor, damit Musiker noch für dich wird?
Da waren wir stehen geblieben und dann können wir jetzt auch langsam Richtung, wir sagen Tschüss, sonst wird die Folge ja länger als eine halbe Stunde nachher, nach dem Zusammenschneiden.
Witzig.
So.
Willkommen bei Zart zur Pflege. Hier sind wir da für all die Menschen, die den Weg zur Pflege sind. Wir teilen Geschichten, mal lustig, mal krass, und zeigen dir, es ist Pflege mehr als nur Arbeit, ist das mal Spaß. Zart zur Pflege, für deine Examen bereit. Wir wissen, dass nicht sicher durch die Prüfung führt. Zart zur Pflege, hier lernst du leicht, was du für die Pflege wirklich brauchst im Alltag und der Zeit.
Tatort Pflege.